Herzlich willkommen zum Feurobenbier. Heute haben wir einen Marz-Gast mit einem Nachnamen, der bei allen Menschen in der Region schöne Erinnerungen weckt. Mario Gasparini, Gründer und langjähriger Geschäftsführer von Gelati Gasparini. Ganz herzlich willkommen.
Hallo zusammen, freut mich, dass ich hier sein darf.
Wir reden über Unternehmertum, über Glace, über FCB und noch viel mehr. Mein Name ist Luca Thoma und das Feurobenbier wird wie immer präsentiert von Biertelbier.
Feurobenbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Biertel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Biertel. Sinnvoll. Anders.
Mario, ich habe es angesprochen, dein Nachname ist in der ganzen Region bekannt. Macht dich das ein bisschen stolz?
Ja, klar macht mich das etwas stolz. Es bringt aber auch immer kleinere Probleme mit. Jetzt, wo ich pensioniert bin natürlich, wenn ich in ein Restaurant gehe und dort die Voranmeldung mache, Tisch reserviere auf Gasparini. Wenn ich da in ein Restaurant ankomme, ist dann immer gerade das Gespräch dann später Gasparini-Glace und so. Also es ist dann eigentlich nicht privat, wenn ich noch immer angegangen fast.
Okay, also es also ist wirklich so, also der Name Gasparini wird auch immer direkt mit Glace in Verbindung
gebracht. Genau, da wird ich gefragt, sind Sie da oder ja, sind Sie noch dabei und so. Und darum haben wir uns angemerkt, dass wir die Restaurantbuchungen auf den Namen von meiner Frau machen. Und sie hat Müller geheissen. Und das ist eben auch eine lustige Affiche. Weil vormals Glassenmüller natürlich. Da sagen viele Leute, ja, der Mario oder der Gasparini hat es schick gemacht. Der Tochter von Fritz Müller geheiratet und hat eine Glassenfirma übernommen. Ist aber nicht so. Meine Frau hat null und nichts zu tun mit Glassenmüller.
Sie hat zufälligerweise den Nachnamen, der aber auch wahrscheinlich genau, der beliebteste genau. In der Schweiz. Ja. Genau, auf die Geschichte mit Glace Müller und der Übernahme können wir natürlich noch intensiver sprechen. Ich würde gerne aber noch mal ganz, ganz vorne anfangen. Du bist aufgewachsen in Biersfelden. Das ist, ich sag mal, das ist im Unterschied zu den anderen Anglo-Gemeinden, ist, dass es nie so ein Speckgürtel war, sondern das ist eher eine bodenständige Gemeinde, eine Bürzergemeinde. Was hast du für eine Kindheit gehabt?
Ich hatte eine tolle Kindheit gehabt. Biersfeld war früher noch nicht so bebaut gewesen. Wir hatten Felder hinten raus. Als Kind konnten wir Hütten bauen. Wir konnten in den Wald. Wir hatten an der Biers und ein Schlauchbötchen gehabt. Wir sind auf der Rhein am Bierskopf. Also Biersfeld wird vielmals unterschätzt, weil es ist super in Biersfeld. Du bist schnell draußen mit dem Auto und eigentlich wieder schnell drinnen. In letzter Zeit natürlich nicht mehr so, es hat immer viel Stau. Aber Biersfelden liegt am Rhein, es liegt an der Biers, es hat einen harten Wald und es bietet eigentlich sehr viel, ja.
Mhm. Ja, das ist, ich habe mit umgezwungen, dass Biersfelden wie so ein bisschen schlechtes Image hat dabei. Eben, ich meine, man ist direkt am Rhein, es gibt extrem schöne Gegenden dort und ja, es ist eine tolle Gemeinde.
Es ist eine tolle Gemeinde, mir hat es immer gefallen dort als Kind. Wir sind sorglos aufgewachsen, wir haben können shooten überall auf dem Sportplatz hinten und wirklich, es bietet viel.
Mhm. Shooten ist ein gutes Stichwort. Ich habe in einem Porträt von dir gelesen, dass du als Kind, so dass dein erster Berufswunsch war, Fußballer oder Autorennfahrer werden. Genau. Ich dachte, das klingt schon sehr italienisch, auch mit dem Autorennfahrer. Ist das schon immer ein Thema gewesen?
Ja, also Autorennfahrer ist daher gekommen, dass ich Automechaniker gelernt habe. Oder? Und da liegt es ja nach, dass man irgendwie an dem Auto rumschraubt und an den Töffeln habe ich viel rumgeschraubt und frisiert und gemacht. Ich weiss nicht, ob man das hier sagen darf, aber da wird jetzt nicht mehr kommen, das wird verjährt sein.
Hoffentlich, ja.
Aber das hat mir immer Spass gemacht, oder? Aber ich habe dann immer auch Fußball gespielt, bei Biersfeld, Erstliga, und hatte dann noch das Privileg gehabt, mit dem Karl Odermatt schütten. Und das war noch toll gewesen. Er ist einmal als Spielertrainer. Und ja, das ist eine tolle Sache.
Unter ihm und mit ihm?
Mit ihm zusammen.
Im Team gespielt?
Im Team. Aber nicht viel. Ich hatte vorgängig eine schwere Verletzung gehabt. Und ich konnte nicht mehr ganz hoch im Niveau spielen.
Aber ist der Carli dort, ist das gegen Ende von seiner Karriere?
Ja, ja, er hat noch Spielertrainer gemacht bei uns, hat Libero geschüttet und wir konnten viel lernen von und man hat da wirklich guten Fußballer gesehen, auch noch im hohen Alter.
Wahnsinn, ja, das ist schon völlig andere Zeiten im Fußball.
Genau.
Heute gibt es ja je nachdem andere Karrierewege als Ex-Star. Bist du damals dann schon FCB-Fan gewesen?
Ich war von klein auf FCB-Fan gewesen. Es ist noch lustig, mein Vater war einmal Sponsor beim FCB. Er hat den Helmut Benthaus gut gekannt, oder? Und da gibt es ganz tolle Geschichten. Mein Vater hat mich mitgenommen. Und im alten Joggeli an der Hand. Und dann sind wir zu den Spielern runter, also vor Garderobe. Und der Helmut Benthaus hat meinem Vater Billett gegeben. Also, das ist eine ganz lustige Geschichte, das gehen wir heute gar nicht mehr. Und er hat dann immer noch zwei, drei Worte mit dem Benthaus geschwätzt. Und ja, und dann sind wir auf der Tribüne am Match schauen. Und das ist, als ich klein war. Und später bin ich natürlich immer Muttenzerkurvenseite gesehen, habe mitgefahren und so. Und das war ganz toll gewesen.
Das ist in dem Fall wirklich schon so in der DNA von Anfang an?
Von Anfang an. Also das ist ja bei jedem so. Die Eltern nehmen Kinder mit, später nehmen Kinder, wenn sie erwachsen sind, ihre Kinder mit. Und das geht total in die DNA rein. Als Kind natürlich FCB-Fan sein.
Also wirklich so der Papa mit dem Sohn
im genau. Stadion.
Schön, ja, nein, ist ja toll, dass es nicht nur ein Mythos ist, sondern dass es wirklich auch, dass es wirklich
es ist richtig geklappt, so also.
Hey, ein anderer Teil von deiner Kindheit sind ja die Garne und Glace gesehen, die du später selber produziert hast. Eben, du hast das angesprochen, die sind damals von der Firma Müller hergestellt worden.
Genau.
Was hat das Glace, oder gerade das Glace in deiner Kindheit für eine Rolle gespielt?
Also meine Lieblingsglace in der Kindheit war vom Glace Müller immer der Bananenschoki gewesen. Und den habe ich super gefunden, habe den immer gegessen. Auch der Citro Cola hat mir immer gut geschmeckt. Und den habe ich immer auf dem Sportplatz Biersfeld am Gösgli, habe ich den mir reingezogen dort. Dort hat er noch 30 Rappen gekostet, oder? Und 30 Rappen haben wir uns immer zusammengespart. Und dann, wenn wir mal 60, 90 Rappen gehabt haben, haben wir können mal drei essen aufs Mal, obwohl die Eltern das nicht so gerne hatten. Viel Glace zu essen. Es hat dann aber noch auf meinem Schulweg einen Kiosk gegeben. Das ist auch noch eine spezielle Geschichte. Der Herr, der war über 70, der hat Galvini geheissen. Und dort hat man Glace auf Kredit gekriegt, oder? Und dann irgendwann einmal, wenn 2 Franken 10 Schulden hatte, hat er die dann mal gerufen und gesagt, hey, jetzt musst du noch mal zahlen. Dann musste ich von den Eltern vorsprechen und sagen, ich habe dort Schulden, ich brauche 2 Franken 10. Es klingt lächerlich, aber das war dort noch viel Geld gewesen, diese Zeit. Und das sind so die Geschichten, die ich auch mit Biersfelder verbinde und mit der Glace.
Wahnsinn, ja, das ist total schön. Du hast das angesprochen, du bist zuerst Automechaniker gewesen, bist dann aber in die Pharmaindustrie zu Hoffmann La Roche gewechselt, hast als Chemikantenausbildung angefangen. Warum hast du dich zu dem entschieden?
Ja, es ist so, ich wollte noch reisen. Und als ich ausgelehrt worden bin, oder als ich ausgelehrt war als Automechaniker, hat man zu wenig Geld verdient. Und ich habe gedacht, jetzt gehe ich Schicht arbeiten in der Pharmaindustrie, zu Hoffmann La Roche, und verdiene dort besser, um mir Geld zu ersparen und eine Reise zu machen.
Alles klar, aber 1980 hat sich dann ja vieles verändert. Dann hat ja. Dein Vater, der Pasquale Gasparini, hat die Liegenschaft von Glace Müller in Münchenstein gekauft, weil der alte Inhaber gestorben ist, wenn ich mich richtig informiert bin. Und du hast ihn dann aber davon überzeugt, dass das Gebäude nicht abreissen soll, sondern dass man das weiterhin als Glace-Manufaktur betreiben soll. Stimmt das so?
Ja, es stimmt so. Also, zuerst muss ich ein bisschen ausholen. 1976 ist der Fritz Müller bei einem Tauchunfall in Kenia verstorben. Dann hat der Bruder und Mutter von Fritz Müller, die ist 82 gewesen, und in seinem Kopf hat das weitergeführt. Das Geschäft ist in Konkurs gegangen. Das ist ein Wohngebäude in der Altschülerstrasse gewesen, und im Hintergebäude ist die kleine marode Glassefabrik gestanden. Mein Vater ist ein Liegenschaftshändler gewesen, und er hat das Ganze aus einer Konkursmasse gekauft, die ganze AG, und hat eigentlich wollte alles abreißen, neu bauen und so. Und durch das eben meine Lieblingsglasse Bananenschoki war, habe ich gesagt, du, bis du Baupläne hast, komm, ich bin noch jung, ich probiere das einmal weiterzumachen mit meiner Schwester, meiner Mutter. Dann haben wir da 2 Jahre weitergemacht und 1981 haben wir sogar den Namenswechsel vollzogen, weil der Name Müller ist total im Misskredit gewesen, da ist so viel falsch gegangen vorher. Dann haben wir den Namenswechsel auf Gelati Gasparini gemacht und dann ist es aufwärts gegangen. Aufwärts. Vater hat Baupläne, also 82 vor 83 gehabt, ist aber dann verstorben. Und dann haben wir das Ganze gecancelt mit dem Bau und abgerissen und haben gesagt, jetzt machen wir hier weiter.
Wahnsinn. Nochmal ein bisschen, um nochmal ein bisschen vorher anfangen, das ist ja doch eine gewichtige Entscheidung. Sage ich, werde jetzt Unternehmer, ich übernehme eine Firma. Ist das etwas, was du schon früher davon geträumt hast oder ist das eher so passiert?
Ja, eben, wenn ich Automechaniker weitergemacht hätte, hätte ich gerne eine Garage übernommen, oder? Und das war eigentlich mehr so ein Zufall gewesen, als ich dort weitergemacht habe.
Es war ja trotzdem eine Firma, die bankrott gegangen ist. Hättest du auch Leute gegeben, die gesagt haben, hey, Finger weg davon, das kommt nicht gut mit dem Geschäft?
Ja, Qualität war eigentlich nicht schlecht gewesen dort, oder? Es hat Potenzial gehabt und das haben wir erkannt. Und wir haben natürlich alles abgeändert, alle Rezepte auf neuestem Stand gemacht. Wir haben dann Step by Step neue Maschinen gekauft und bessere Qualität produziert. Wir haben Kunden gewonnen, wir haben den Zolli wieder gekriegt, der dann nicht mehr war, mit dem Zolligone. Und das ist, dann ist die Post langsam abgegangen, nach dem Namenswechsel, stetig gegenüber, ja.
Okay, aber ganz am Anfang immer gut geschlafen oder ist dir bewusst gewesen, dass ein Risiko eingeht?
Ich habe nicht nur am Anfang manchmal schlaflose Nächte gehabt, auch während dieser Zeit, wo wir Gasparini hatten. Wir hatten ein Jahr gehabt, da hat es vom Februar bis im Juni geregnet und schlecht Wetter gesehen und die Glasse ist bekanntlicherweise bei gutem Wetter wird die verkauft oder gegessen. Und da hatte ich schlaflose Nächte, weil man muss immer Anfangsjahr das ganze Rohmaterial einkaufen. Man muss produzieren, vorproduzieren, oder? Und das liegt dann alles im Lager. Das Geld ist aus, kommt kein Sinn, die Löhne laufen. Und das hat man auch vielmals schlaflose Nächte gemacht.
Hm. Vielleicht mal so ein bisschen Vorstellung dafür zu kriegen, wie viele Angestellte, oder wie viele, hat es Angestellte am Anfang, als du es übernommen hast? Oder?
Genau, wir haben am Anfang haben wir 2 Käser aus dem Freiburgerland gehabt. Wir haben eine Frau gehabt, eine Italienerin, Bella, haben wir ihr gesagt, eine schaffige Frau, die bei uns im Betrieb geschafft hat. Und im Büro haben wir 2 Angestellte gehabt. Und dann ist meine Mutter und meine Schwester noch dazu gekommen. Und so haben wir ganz klein angefangen. Manufaktur, alles von Hand. Und so ist das weitergegangen.
Mhm. Eben Handarbeit ist schon immer ein Thema gewesen. Wie
genau, Handarbeit. Wir müssen anders sein, oder? Das ist wegen Manufaktur. Wir können nicht sein wie ein Nestle, Frisco, Unilever oder Lusso, was da war. Wir haben uns müssen durch Manufaktur einfach speziell abheben. Sonst hätten wir im Markt keine Chance gehabt.
Mhm. Ich habe im Vorfeld ein BZ-Porträt gelesen von dir, das BZ Basel geschrieben. Dort erzählst du schon auch, dass du eigentlich gerade am Anfang kaum Ferien gemacht hast. Du hast aber auch kleine Kinder gehabt. Hast du auf viel mehr verzichten in dieser Phase?
Ja, da hat man viel mehr verzichten. Also Ferien ist drinnen gelegen, wenn es schlecht Wetter war, oder? Und dann irgendwie noch mit dem Natel C oder in Verbindung im Geschäft, wenn etwas los ist. Wir sind nicht weit weggegangen in Ferien, als ich immer irgendwie abrufbereit bin. Es hat auch immer manchmal Pannen gegeben an der Maschine. Und ich als Automechaniker musste wieder flicken. Also da hat es Wochenende gegeben, da bin ich am Maschinenrevidieren gesehen, am Reparieren, als am Montag wieder weitergegangen ist. Und dann hat es halt auch bei Grossaufträgen, wenn das Wetter ganz gut war, hat man vorwärts machen und dann bist du halt am Morgen früh arbeiten und so bei Sport heimgekommen.
Also wirklich kein 0815 Alltag?
Nein, es war kein 0815 Alltag.
Ja, dann, aber fragt man sich dann nicht manchmal, hey, wenn ich jetzt einfach Lohnempfänger wäre, wäre alles irgendwie einfacher. Was motiviert dich denn in so einem Moment?
Ja, es ist der Ehrgeiz, der einen motiviert, um ja, das wirklich zu erhalten und diesen Leuten, oder, mein die Gorne, die Bananenschocke, wenn es das nicht mehr gäbe. Oder? Das ist auch ein Dienst an die Leute, an die Freude der Leute. Man sieht das auch, wenn sie unsere Klasse kaufen. Wir kriegen Geschichten zugesendet, positive Sachen machen weiter und das alles. So.
Also schon auch das Produkt in dem Fall. Das ist etwas anderes für dich jetzt, eben, ich sag mal, eine Klasse zu verkaufen, die den Leuten Freude macht, wo sie schöne Erinnerungen weg.
Emotionen, Kindheitserinnerungen, das macht Freude. Also, ja.
Also ist nicht das Gleiche, wenn jetzt eine Finanzdienstleistung oder...
Nein, es macht wirklich Freude, wenn ich jetzt hier durch die Stadt laufe, dann sehe ich ab und zu Kinder mit einem Zolligorne. Die finden es toll. Oder Leute, die klasse, es macht mir Freude. Und es ist auch eine Bestätigung.
Mhm. Du hast ja die Firma also lange auch mit deiner Schwester und deiner Mutter zusammengeführt. Was würdest du sagen, was sind so die Vor- und Nachteile von Familienunternehmen? Also man ist sicher Vertrauen, Nähe, Ehrlichkeit.
Ja, das ist sicher alles. Vertrauen ist da, oder? Das ist immer das Wichtigste, aber es gibt dann auch, wenn man private Stunden hat, muss man dann auch aufpassen, dass man nicht nur über das Geschäft redet oder dass man das einmal auf die Seite legen kann, an Weihnachtsfeiern und so. Das ist dann schon Problematik, oder dass man nicht immer, wenn man privat zusammen ist, über das Geschäft redet.
Mhm. Eben, das verschwimmt dann natürlich noch mehr, das Private und Geschäftliche.
Genau.
Mhm. Jetzt im Nachhinein, was würdest du sagen, was ist das Schönste am Unternehmertum gewesen für dich?
Ja, die Selbstständigkeit, oder? Das Schönste ist gesehen natürlich die Anerkennung der Leute, oder? Die positiven Feedbacks und das schön. Oder auch viele Leute kennenlernen, oder? Ganz interessante Leute kennenzulernen. Das hat alles mitgebracht, ja.
Was würdest du sagen, wird sich auch so die Firma, eben hast du das angesprochen, sind gewachsen, expandiert, neue Partner gewonnen. Wie hat sich die Firma verändert, seit du es übernommen hast, jetzt sagen wir in den ersten 20 Jahren?
Ja, die Firma ist moderner geworden, oder? Man hat alles, früher hat man keinen Computer gehabt, das kann man sich gar nicht vorstellen heute. Du hast alle Rechnungen von Hand geschrieben oder mit der Schreibmaschine und ins Kuvert und so. Es ist einfach moderner geworden, wie eine moderne Firma, die alles hat, außer natürlich ist die Manufaktur geblieben, das ist der alte Teil und das wird es auch immer sein bleiben.
Mhm. Eben, dass nie jeder Arbeitsschritt industrialisiert wird, sozusagen.
Genau.
Dass kein Fließbandarbeit ist.
Genau.
Mhm. 2002 eben habt ihr euch mit Gasparini integriert in die Gesellschaft Arbeiten und Wohnen. Das ist eine Institution für Arbeitsintegration in der Breite. Wie ist es zu diesem Entscheid gekommen damals?
Ja, zu diesem Entscheid ist es gekommen, weil wir sind stetig gewachsen. Wir haben viel mehr Kunden gehabt. Wir haben Manpower gebraucht, um die Garne von Hand herzustellen und so. Und dann ist uns die Idee gekommen, dass wir eine soziale Institution suchen, wo eigentlich das anbietet, wo Menschen integriert. Und das gibt natürlich enorme Manpower. Es gibt Ausbildungsplätze für beeinträchtigte Menschen, die dann Arbeit finden, die sonst keine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben.
Hm. Eben, du hast es angesprochen, viele Menschen mit Beeinträchtigung arbeiten bei Gelati Gasparin. Das wissen viele Leute ja gar nicht. Eben, das sind zum Beispiel Menschen, also ganz divers, oder? Menschen mit je nachdem psychischen Problemen, je nachdem mit die einfach Schwierigkeiten hatten als junge Leute. Dann gibt es auch Menschen mit vielleicht Down-Syndrom oder anderen, die sonst ein Handicap haben. Ist das vorher auch schon ein Thema gewesen? Also haben die vorher schon so eine soziale Odere gehabt? Oder sind da mehr normales KMU gewesen?
Ja, wir haben das schon vorher gehabt. Wir haben einen Angestellten gehabt, wo bei uns geschafft hat, der auch IV-Bezüger war. Und dem haben wir auch enorm geholfen. Er hatte auch psychische Probleme gehabt. Und er konnte immer zu uns arbeiten. Und wir haben auch gesagt, los, wenn es nicht geht, bleibst du daheim oder kommst. Und so. Und das war ein ganz wertvoller, ehrlicher Mitarbeiter gewesen. Und durch das sind wir eigentlich auch drauf gekommen, dass wir so weiterkommen, wenn wir so eine Institution hätten, wo uns begleitet mit der Arbeitsintegration.
Hm. Aber es ist einfach schon der Wunsch, dass man wie Menschen kann eine zweite Chance geben kann oder eine Chance geben, die noch gar keine bekommen.
Genau.
Hm. Aber ich nehme an, das ist schon nicht immer nur einfach, oder? Also da muss man schon, je nachdem fehlt wieder jemand, muss man schon sehr viel Verständnis aufbringen. Geht das immer gut?
Ja, wir haben das schon gut im Griff gehabt. es ist halt ein enormer Aufwand, oder? Wenn einmal jemand nicht arbeiten kann, dann hast du einen Ausfall, musst du ihn ersetzen. Aber die Leute sollten sich ja wohlfühlen. Und wenn die Leute nicht fit sind oder ihre Krankheit wiederkommt, dann sollten sie frei machen. Oder? Da Ding im Vordergrund steht nicht, dass sie müssen kommen, krampfen und machen. Sie müssen kommen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie einen Sinn im Leben haben, dass sie einen geregelten Rhythmus haben im Tag, dass sie am Morgen aufstehen können, arbeiten und so. Und dann sind sie zu oben auch müde und können gut schlafen. Oder? Und das ist eigentlich der Vordergrund
aber im Ganzen. Das geht wirtschaftlich schon auch nur auf, wenn ein Teil auch von, je nachdem von der IV gezahlt wird oder wenn sie ein Teil von Beschäftigungsprogrammen
genau.
sind.
Genau.
Weil eben sonst
wäre es wahrscheinlich... Wäre es nicht möglich, oder?
Du hast 2002 ist die Integration passiert, du bist dann aber weiterhin 13 Jahre lang hast Produktion geleitet bei Gasparini, eben unter der GAW oder innerhalb von der GAW. Ist das eine andere Erfahrung gewesen, also wenn man zuerst so sein eigener Chef ist und dann ist man plötzlich so ein Firmenkonstrukt drin?
Ja, das ist eigentlich noch spannend gewesen. Es ist halt auch nicht einfach gewesen, muss ich sagen, zu Anfangs, aber ich konnte das gut können auf die Seite tun und ich habe dann mehr Freiheiten gehabt, um neue Produkte zu entwickeln, viel mehr Produkte auf den Markt bringen oder alle Gorni. Früher hat es nur das Vanille-Gorni gegeben, jetzt gibt es Kokos, Schoki, Himbeer, es gibt ganz verschiedene Sachen und das hat mir viel Freiheit gegeben, neue Produkte auf den Markt zu bringen und zu verbessern, oder? Und das ist ja toll und es wird honoriert und es läuft auch gut.
Also eben mehr Raum eigentlich für auch die eigene Kreativität.
Genau.
Aber eben, du sagst, was ist denn schwierig am Anfang, auch, dass man nicht jede Entscheidung einfach selber schnell sofort fällen kann, oder?
Ja, ich finde das auch. Ich bin immer ein Teamplayer gewesen, auch im Fußball, oder? Da ist man Teamplayer, da ist man nicht eine Einzelperson. Und im Team innen macht mir das auch noch Spass, Sachen auszudiskutieren, sich einfach mal durchzusetzen oder korrigieren lassen. Das gibt es auch. Und da bin ich auch offen für das. Mhm. Oder immer offen gewesen. Mhm.
Jetzt zu der GAW gehören eben auch andere Abteilungen. Also das Betrieb zum Beispiel einen Catering-Service, gibt eine Wäscherei. Seit ein paar Jahren ist auch die Manufaktur Sweet Basel aus Biersfelden auch dabei, die Messmarken herstellt. Ist das auch ein Vorteil? Kann man da vielleicht auch Synergien schaffen mit den Menschen, wenn man bei so etwas Größerem dabei ist?
Genau, da kann man Synergien schaffen. Oder? Es gibt halt Abteilungen, die haben im Sommer mehr zu tun. Das sind wir zum Beispiel. Sweet Basel war eigentlich die Idee gewesen, das ist mehr so Herbst, Winter. Oder? Und da kann man natürlich Synergien austauschen oder auch Arbeitskräfte. Und das passt gut zusammen, auch mit der Auslieferung. Oder? Gasparini liefert im Sommer einen Haufen Glace aus. Oder? Im Herbst fallen natürlich Messmöcken und weiss ich was alles an. Brennte Mandeln und das, was Sweet Basel herstellt. Und da können wir dann ausliefern. Oder?
Mhm. Also man kann halt wie, man ist einfach effizienter.
Ja, man ist effizienter, ja. Mhm.
Du bist 2015 eben zuerst Produktion geleitet, bist dann in die Verkaufs- und Marketingabteilung gewechselt, bist dann aber gleichzeitig auch beim FCB Live Radio eingestiegen, das ist später Radio Rot-Blau. Wie hat sich das ergeben? Ist Radio schon immer eine Leidenschaft von dir gewesen?
Nein, das hat sich ergeben. Ich hatte zwei Kollegen, die das FCB Live Radio gemacht haben. Gary Engel, mit dem habe ich auch mal geschuttet zusammen bei Biersfelden. Das war unser Goalie gewesen. Und man hat sich immer so getroffen und so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, die zwei, wie machen die das? Und so. Das war das erste Livestream-Radio in der Schweiz. Und da sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und das FCB Live-Radio ist eigentlich in der Grauzone vom FC Basel gelaufen. Und dann habe ich mir dann ein bisschen angenommen, mit Gary geredet und da gefragt, du, soll ich euch helfen? Wir müssen doch auch ein bisschen Geld haben. Die zahlen ja alles aus dem eigenen Sack und so. Und dann bin ich dort eingestiegen und durch meine Kontakte zum FCB habe ich das angekriegt, dass wir dann offizielles Radio geworden sind. Und da haben wir dann einen Verein gegründet und das ist jetzt Radio Rot-Blau.
Also mit dem FCB müssen klar machen, dass er auch profitiert davon.
Genau. Und unser Radio ist auch wieder ein bisschen ein soziales Projekt. Wir sind ja dann bei dem Heimspiel mit dem Radio Blind Power verbunden, also mit den für sehbeeinträchtigten Menschen auch kommentieren. Wo, es gibt auch sehbeeinträchtigte Menschen, die im Stadion sitzen mit Kopfhörern, die dann irgendwie den Match nachvollziehen können mit der Stimmung und allem. Und das ist ein Dienst auch an Soziale.
Mhm, nein, das ist mega eindrücklich. Die das mal erfahren möchten, können natürlich Radio Roblau live hören. Sie können aber auch den Feuerobenbier-Podcast mit Gary Engel hören, wo er mal so wirklich eine Minute lang eigentlich so das wirklich so kommentiert oder so gut dann auch den Raum beschreibt, dass eben jemand das auch verstehen würde, der blind wäre. Das ist auch eine spezielle Fähigkeit.
Ja. Genau, das ist so. Die müssen ja das können nachvollziehen, was da läuft auf dem Spielfeld. Da kannst du nicht sagen, wie im Fernsehen, Schuss aufs Goal, oder? Du musst sagen, von wo die Flanke kommt, von links, rechts oder weiss nicht wie, was. Oder?
Ja, man muss extrem
ganz
genau beschreiben können.
Ja. Beschreiben.
Hm. Aber ich habe schon gedacht, bei dir ist es ja trotzdem auch lustig, eben du, wenn du das Gefühl, es passt insofern auch zu dir, dass du nicht Lust hast, einfach nur zu konsumieren. Oder? Also man könnte ja einfach im Stadion sitzen, sagen, ich bin jetzt einfach FCB-Fan, genieße meine Match, sondern ich habe das Gefühl, du möchtest einfach ein bisschen anpacken. Oder? Ist das so deine Mentalität?
Also, ich sitze schon noch im Stadion, oder? Und schaue den Match. Und in der Halbzeit mache ich ja die Halbzeitanalyse. Das ist dann mein Arbeiten. Oder auch Kontakt pflegen, wenn, vor dem Match oder nach dem Match oder das Radio bekannt machen. Oder? Das sind so ein bisschen meine Aufgaben. Die Kommentatoren machen dann ein Spiel. Ich mache die Halbzeitanalyse und das, so läuft das eben.
Ja, genau. Eben, man könnte trotzdem einfach nur ein Würstchen essen in der Pause oder irgendwie dann wieder heimgehen. Es ist trotzdem Lust, sich zu engagieren oder Lust, etwas mitzumachen.
Genau, und das Radio am Leben zu halten, oder? Und ja, und im Vorfeld, also meine Arbeit ist eigentlich nicht während dem Match, außer die Halbzeitanalyse, sondern vor dem Match, nach dem Match oder die ganze Woche. Oder? Wir müssen auch Sponsoren finden, dass wir das Radio aufrechterhalten können. Du weißt ja vielleicht auch, da fallen Visa-Gebühren an. Das Radio kostet enorm Geld. Wir haben jetzt müssen ein zweites Studio kaufen, weil wir die Frauenspiele auch noch übertragen. Wir haben müssen Kommentatoren zutun, die das alles können handeln können.
Mhm. Jetzt, Radio ist sowieso interessant, weil es gibt immer so, einerseits gibt es extrem viele Leute, die sehr viele Emotionen damit verbinden, dann gleichzeitig Live-Radio eben, ich meine, sind sehr beliebt bei dem, was sie machen, oder? Gleichzeitig sehen wir wieder mal Stimmen und sagen, ja, Radio hat das noch eine Zukunft. Wie siehst du das?
Ja, das Radio hat Zukunft, das ist ein Livestream-Radio und wir haben Zuhörer auf der ganzen Welt, oder, die Zeit verzögern und Match hören. Es gibt also viel, so Heimweh-Basler, Trinidad, Malta, Montreal haben wir schon gehabt, Dubai, Thailand, also x Länder, wo Leute sind, die uns hören, für ein FCB einstehen und das gerne hören und sich interessieren, ja, was der FCB macht.
Cool, hey, ja, jetzt du, wenn du eben einmal dich auch analytisch mit dem Verein beschäftigst, jetzt hocken wir hier im Studio, gestern war Meister 4, wie schaust du auf die Saison zurück?
Eine fantastische Saison, oder? Ich meine, die Saison hat angefangen, man hat nicht viel Kredit gegeben im FCB, sie sind mit Niederlagen in die Saison gestartet. Der Shaqiri ist gekommen, am Anfang hat sich dann jeder gefragt, bringt er das, weil am Anfang sind die Leistungen vielleicht nicht so da gewesen. Und jetzt absolut Hammer, oder? Also wenn man da schaut, wie der FCB vorwärts gemacht hat, ich muss auch dem David Degen ein Kompliment machen, er hat wenig Kredit gehabt, ist angeschossen worden von überall, aber ich muss sagen, er hat das super gemacht.
Also hat sich wie langfristig eine gewisse Strategie bezahlt gemacht.
Genau. Und jetzt hoffen wir doch, dass es so weitergeht, oder?
Ja, also bist positiv.
Ja, der Göpp gewinnt nochmal. Also bin ich überzeugt.
Ja, jetzt vielleicht zum Schluss. Ich habe gelesen, du bist auch ein Outdoor-Mensch. Du gehst sehr gerne wandern. Ist jetzt noch Mai, aber bald ist schon Juni, Wandersaison, Sommerferien. Hast du einen Geheimtipp für alle, die zuhören?
Ja, ich habe einen Geheimtipp. Also wir sind ja viel im Wallis. Wir haben dort ein Ferienhäuschen in Grächen. Und eine ganz tolle Wanderung ist dort auf den Riedgletscher rauf. Wunderschön, man kann dort oben grillen. Es ist wunderschön dort oben bei gutem Wetter. Oder dann gibt es eine Wanderung. Die ist von Jungen, also von St. Niklaus, nimmt man ein kleines Gündeli auf Jungen rauf. Ich weiß nicht, ob die das kennen. Und dann läuft man führen auf Mosalp. Und dort ist ein fantastisches Restaurant, Restaurant Mosalp, wo man super essen kann. Und das ist immer ein Highlight für mich dort, oder für uns, wenn wir das machen.
Schön. Also sind das auch Wanderungen für Leute, wo man nicht 6 Stunden muss, 30 Höhenmeter meistern?
Die Wanderung geht 3 Stunden.
Okay,
gut. Und das sehr gut machbar sein für Leute wie mir oder meinem Alter noch oder älter.
Sehr, sehr schön. In diesem Fall wünsche ich dir zuerst noch einen sehr guten Saisonabschluss mit dem FCB und Radio Rupplau und dann natürlich auch eine tolle Wandersaison. Schön, dass du da warst.
Dankeschön. Hat mich auch gefreut und alles Gute.
Dankeschön. Danke euch fürs Zuhören. Das war's gewesen. Wenn es euch gefallen hat, findet ihr weitere Ausgaben vom Feuroberbier überall dort, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns, bewertet uns, unterstützt uns mit einem Prime News Abo. Wir hören uns nächste Woche wieder an der gleichen Stelle. Bis dahin, eine gute Zeit.
Feuroberbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig. Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll anders.